Kraft, von dem haben wir heute Morgen schon gehört, Kraft ist so wichtig, so wichtig. Und Daniela hat vorhin gerade noch etwas ganz Gutes gesagt, aufstehen. Aber wisst ihr was, wir sind so gefangen in dem theoretischen Aufstehen. Das ist so brutal. Wir stehen auf und sitzen noch. Wir sehen es nicht, verstehen wir, aufstehen. Ich nehme jetzt mal den Stuhl, oder? Da sitzt man drauf und dann lässt man Predigt und innerlich steht man auf und ruft Halleluja und weiss wie lässig. Aber wenn wir dann aufstehen, dann geht es eben weiter. Bei Jesus steht man auf, man geht drauf. Und jetzt sehe ich viel mehr. Ich bin ein Adler, ich fliege, ich sehe Glatzen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und ein Haarsträhnen, der nicht richtig liegt. Wenn wir aufstehen, stehen wir nicht nur auf, sondern wir gehen in die Thermik vom Heiligen Geist. Wie der Adler, wie wir heute Morgen auch gehört haben, gell? Der Adler, der ist in der Thermik und dann sehen wir. Und das ist Kraft. Das ist Kraft. Das ist mir so wichtig, dass, weil wir haben alle, die im Glauben stehen, ich spüre das auch da, alle, die im Glauben stehen, spüren, es muss etwas passieren. Es muss etwas passieren, es muss etwas durch die Schweiz gehen, es ist ein Ruck. Ich sehe mich nach dem Ruck, der durch die Schweiz geht. Und nicht nur im Kopf, sondern ein Ruck durch unsere Herzen. Ein Ruck, wo wir spüren, dass wir zusammengehören. Ich möchte euch am Anfang einfach vom Gottesdienst noch danken, dass ihr uns als Familie so ertragend, dass wir immer wieder kommen dürfen und dass auch mein Schwiegersohn, der Blake und der Simeon, da dürfen predigen. Es ist uns eine grosse Ehre und ich danke euch, dass ihr mir helft, meine Söhne und Schwiegersöhne vorwärts zu bringen. Und ich werde noch viel mehr Leute ausbilden, weil ein Studium ist schon gut. Aber wir brauchen Leute, die das Werkzeug in die Hand nehmen, Gottes Wort, und bezeugen, es geht. Man kann Bibel lesen, man kann predigen, man kann Wortauslegungen machen, weil es der Geist Gottes ist, der einen beführt. Es ist nicht Studium, sondern ich muss sagen, ich habe viel müssen vom Studium aus dem Kopf rauslehren. Das hat lange gedauert, bis ich das auch konnte. Und so unbedarft, so quick lebendig können an Gottes Wort hineingehen und das lesen und dann einen Vater hinter dran zu haben und sagen, du, das stimmt. Das ist es so, jetzt überlegt er das. Schreib es auf, geh mit Gott spazieren. Das dürfen sie da ausprobieren an euch. Sie dürfen euch Botschaft bringen. Sie probieren es ja nicht nur aus, sie durchleiden das ja auch. Wenn ich denke, wie lange sie daran schaffen. Das finde ich so wichtig. Und ich danke euch, dass ihr uns die Chance gebt, dass sie da sein dürfen. Ich danke euch auch für alle Gebetsunterstützung, die wir haben, wenn wir auf unserer Reise sind. Unser Programm geht noch bis im Sommer durch und dann in Spanien weiter. Und wir sind einfach dankbar für alles, was ihr tut für uns, weil wir sind geschützt durch Gottes Engel, die durch eure Gebete auch um uns drum sind. Weil sein Geist in uns ist und wirkt, wenn wir vielleicht schon abgelöscht haben. Weil ihr betet, gebt ihm Schule noch mal eine Chance. Und das ist wichtig. Und wir danken euch ganz, ganz, ganz herzlich für die Kraft. Auch für alle Unterstützung. Wir brauchen sie und wir danken euch dafür. Und jetzt habe ich glaube schon genug gesagt, jetzt bist du dran. Ein Zeugnis von Jesus auf der Straße.
Ich bin am Freitag mit der Elisabeth auf der Straße. Sie ist über 80.
Das heißt, wenn ich das Bild so lange tue. Ja.
Und sie erstaunt mich persönlich in Begegnungen mit Leuten vor allem, wo alles in den Dreck zieht, was uns heilig ist. Und das sind oftmals nicht nur ältere Leute, sondern auch junge Leute, die total den Sinn von ihrem Leben verloren haben. Sie wissen gar nicht, wozu ich bin da. Und deshalb, denn sie die Werte, wo die Bibel sagt, die Werte, die eine Gemeinde hat, die Werte, die Jesus hat oder wo Gott hat, die ziehen jetzt einfach ab. Und mir sind so zwei begegnet und ich bin da gestanden und habe nicht gewusst, Herr, was sage mir? Und dann Elisabeth, wie wenn sie es nicht gehört hat, was die alles gesagt haben über die Bibel, sagt sie, ich habe auf meinem Küchentisch 5 Bibeln und ich lese in jeder von der Bibel und dann schaue ich, was sagt es da, wenn ich es nicht richtig verstand. Und der Vers, was bedeutet der? Und ich habe den Küchentisch im Fall gesehen, voller Bibel. Und das ist ja heute eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, was sie auf dem Küchentisch liegen haben. Sie hat Bibel. Und die zwei Jungen, die haben sie angeschaut und haben gedacht, was erzählt die alte Frau da? Aber mich hat das so tröstet, das kann ich gar nicht sagen. Und dann, wo sie noch angefangen haben, dass man ja, muss Gott, das ist altmodisch und so. Und hat sie gesagt, nein, nicht Gott muss sich euch anpassen, sondern ihr müsst euch Gott anpassen. Und ich denkt, oh Halleluja, Elisabeth. Ja,
also,
das ist so. Ah, man sieht sie da, genau. Vom Winde verweht, das hat also sehr gewindet. Ja. Und sie ist jetzt nicht so eine starke Person, wo man würde sagen, wow, sie ist da. Sie ist eher eigentlich auch gebrechlich, aber sie ist wunderbar. Das ist die letzte Begegnung, die wir hatten.
Am letzten Freitag,
ja. Ja, und die letzte Begegnung, bevor wir dann so zum Team zurück sind. Kommt uns ein großer schwarzer Mann mit seiner Freundin, sie ist nicht auf dem Bild, entgegen und ich spreche sie an, weil er ist mir natürlich aufgefallen. Und dann beide ist das Gegenteil passiert, wie jetzt vorher bei den zwei Jungen, wo ich gesagt habe, hat euch schon mal aber gesagt, dass Gott euch liebt, wir haben dann auf Englisch umgestellt, habe ich gemerkt, bei ihm habe ich eine Seite in seinem Herz angeschlagen, wo ihn total erfüllt hat. Er hat plötzlich, habe ich gemerkt, zurückgedacht an alles, was er je schon mal gehört hat über Gott. Und er ist so lieb gewesen und auch seine Freundin, dass sie alles, was ich aus der Bibel erzählt habe, haben sie angenommen. Und es ist in ihrem Herz wie aufgegangen. Und wir haben gedacht, wow, hat schon irgendjemand anders etwas gesagt gegen das? Nein, sie sind so offen gewesen. Und dann, bevor ich für sie bete, frage ich nach dem Namen. Und dann sagt er mir, er heißt Faith, Glaube. Also ich meine, seine Eltern haben ihm sicher den Namen gegeben mit ja, allem, was sie auf ihn geleitet. Und sie haben beide ihr Leben Jesus ganz neu wahrscheinlich, er vor allem, in die Hand von Jesus wieder geleitet. Und ich habe gespürt, wo er betet hat, in dem Gebet ist noch drin, Herr, gib mir die Leidenschaft, andere Menschen von Jesus zu erzählen. Habe ich gemerkt, das trifft auf ihn zu. Und wir segnen ihn praktisch jetzt jeden Tag, dass Gott ihn in seine Bestimmung inneführt,
ja,
und ihn zum Segen macht für viele, viele, viele Menschen.
Seht ihr, wenn ich Angst habe um meine Frau, dann trifft die so schöne Perlen, schwarze Perlen, durchtrainiert, grösser als ich. Oh, die Muskelstränge, oh, mein Muskelstrang ist da vorne gewachsen. Aber, oh. Und dann macht sie noch so ein schönes Bild. Nein, neidisch bin ich überhaupt nicht. Ich bin glücklich. Ich freue mich, dass wir so verschiedene Menschen auf dieser Welt haben. Schwarz, gelb, dunkelbraun und dann wieder, ganz weiß und rot. Ja, das ist jede Menschart ist in sich so eine wunderbare Sache. Und darum sind wir auch wunderbar. Weil wir gehören auch zu dieser Schöpfung. Und wir dürfen uns aneinander freuen. Die Predigt, die heute kommt, die ich euch mit Ihnen nehme, hat sehr viel mit dem zu tun, unabgesprochen, was auch am Anfang durch Thomas gesagt worden ist, mit Durchbruch. Aber er führt für mich auch durch die letzte Woche, die für mich eine schwere Woche war. Ich habe mir als Evangelist gesagt, ich predige das Evangelium, aber ich mache nie Beerdigungen. Das sollen die anderen machen. Es heißt in der Bibel, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann habe ich am 8. Juni komme ich das Telefon über von meinem Cousin, ich habe ihn schon lange nicht mehr gehört, und sagt mir, der Vater ist gestorben. 90. Aber jetzt ist das Tragische, was ist, er ist nicht gestorben, er hat sich das Leben genommen. Und das hat mich so abgerissen. Und ich habe mich gefragt, ist es so, und ich spreche jetzt auch an die Eltern, dass euch die Welt zu viel wird, dass ihr viel Unlogisches habt oder wo ihr Gedanken nicht mehr folgen könnt, wo ihr denkt, ey, das geht mir viel zu schnell, ich verstehe das nicht, wieso passiert das, wieso ist das so? Lasst euch vor dem nicht euer Herz vergraulen. Macht das, was mir am Anfang gehört hat, was der Thomas gesagt hat. Aufschauen, aufheben, auf zu Jesus und nicht die Seele im Schmerz hineinzugeben. Es war im 22, wo Gott mir einen Impuls gegeben hat. wo ich dann mit meiner Mutter am Telefon nochmal abgecheckt habe und Mutter gesagt, mach das. Gott hat mir ins Herz gegeben, ich soll meinen Onkel besuchen und ihn auf Jesus ansprechen, weil meine Mutter gesagt, sie wüsste nicht, ob er sich für Jesus entschieden hat. Wie macht man das, oder? Ich habe dann einfach meine Bibel gepackt, ohne, ich kann ihn nicht anrufen, dann nimmt das Telefon nicht ab, das schießt ihn an. Er ist über 90 und gesagt, was will ich mit denen da draussen noch? Also bin ich an die Türe gelaufen und er macht nicht auf. Er läutet, er macht dann das Fenster auf. Wer sind Sie da unten? Und hat mich nicht mal erkannt. Dann habe ich gesagt, ich bin der Mats. Er schaut mich kritisch an, dann lässt er mich rein. Und dann haben wir sofort, als ich drin war, habe ich gemerkt, jetzt wird es gefährlich. Er redet über den Wald. Er ist ein Wälderler. Also er ist früher viel geholzen, er ist aufforscht. Ich war auch schon dabei gewesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich aber rein. Und dann habe ich ihm gesagt, schau, Mario, wie steht es mit der Ewigkeit? Hast du dir auch Gedanken gemacht, wo es hingeht? Hast du mal dein Leben Jesus Christus gegeben? Und dann sagt er sich, er ist italienischer Abstand, gesagt, nicht so richtig. Also er hat sich nicht richtig Gedanken gemacht. Und ich gesagt, Mario, wie ist es? Willst du dein Leben heute Jesus geben? Denk daran, deine Frau hat an Jesus geglaubt. Dann hat er mich länger angeschaut und gesagt, ja, mache ich das. Und dann haben wir miteinander gebetet. Und er hat sein Leben Jesus Christus gegeben. Ich konnte am Abend meiner Mutter anrufen und gesagt, Mario ist gerettet. Über 90. Und dann ist es, in diesem Jahr muss so viel Trouble passiert sein, so viel Not über ihn hineingebrochen sein. Und nicht aus der Familie. Ich weiss, das ist nicht aus der Familie. Aber er hat sich nicht geöffnet. Es ist in der Gemeinde niemand da gewesen, der ihn hat können umarmen oder gesagt, hey, komm mal auf den Kaffee. Es ist nicht da gewesen. Und ihr wisst, wie schnell jemand zum Leben ausscheidet, der noch nicht den Zeitenlauf erreicht hat. Die haben das da auch an dem Ort erlebt. Noch gar nicht so lange her. Wir sind mit euch gegangen. Wir haben mitgebetet, wo wir es gehört haben. Das haben wir nicht in der Hand. Und darum ist es wichtig, in den ganzen Zeitspannen, wo uns Gott gegeben hat, wo zum Leben da ist, dass wir Durchbrüche haben. Durchbrüche haben zum Glauben. Ich danke Gott, dass er mir an dieser Beerdigung die Kraft gegeben hat, das so zu sagen, dass die Leute es verstanden haben. Es sind auch Ungläubige gekommen. Das ist ein heftiger gewesen und es hat mich auch die ganze Woche noch beschäftigt. Aber darum, wenn wir heute mutig Gottes Wort in die Hand nehmen und schauen, was wir in Kraft heute zu tun haben. Ja, wir haben etwas zu tun. Die Predigt ist eine Predigt, die Leute betrifft, die nach dem Kreuz leben, in Jesus Christus. Es ist eine Predigt, die nicht vor das Kreuz geht, sondern es geht nachher. Es betrifft genau euch, die heute da sind. Und das ist ganz wichtig. Wir, die in Christus sind, wir haben eine lebendige Gnade. Wie es Therese da gesagt hat, wir haben einen lebendigen Glauben. Wir haben einen aktiven Glauben. Wir sind nicht einfach begnadet und am Boden gesetzt, sondern wir sind begnadet, um gnädig zu sein und vorwärts zu stürmen. Und um das geht es eigentlich. Ich werde euch mitnehmen und ihr seht schon, da unten heisst, wage deinen Glaubensdurchbruch. Also wir sind gut eingeleitet worden. Wach auf, Tabitha. Ich werde euch mitnehmen in die Geschichte. Ich erzähle euch die Geschichte aus der Apostelgeschichte 9. Tabitha war eine junge Christin aus Joppe, im heutigen Jaffa, in Tel Aviv. Tabitha ist ihr hebräischer Name und heisst auch noch in Teilenübersetzung Dorcas, das heisst Reh oder Gazelle. Und so ist sie auch gewesen. Sie war wie eine Gazelle. Sie wird beschrieben, sie war aufgeweckt, sie war dynamisch, sie war lebendig, sie war beherzt, sie war anmutig, reich an guten Werken. Immer aufs Wohl vom Schwächeren bedacht. Immer mit dem Ohr bei Jesus. Und ausdrücklich heisst es, sie hat nicht nur Geld verteilt, sondern Herz, Hand und Verstand sind in einem Guss, aus Gottes Liebe gefüllt. Es war eine richtig tolle Frau. Für die junge Gemeinde war es ein richtiger Schock. Ein Schock, als sie gehört haben, dass Dorcas, dass Tabitha krank wird. Man hat sie gebraucht. Sie war engagiert. Plötzlich war sie krank, sie hat nicht mehr mögen. Und noch schrecklicher war der Tag, wo sie plötzlich vom Tod hingerafft worden ist, aus ihrer Mitte gerissen worden ist. Sie war tot, sie ist verstorben. Dorcas, wo ein Teil von der Gemeindeseele war. Dorcas, wo man gewusst hat, auf die kann man sich verlassen. Jetzt ist sie weggestorben. Die Gläubigen aus der Gemeinde haben gehört, der Petrus ist in der Nähe, in der Nachbarstadt. Und sie haben sofort reagiert. Sofort haben sie zwei Männer losgeschickt, um dringend den Petrus darauf aufmerksam zu machen. Er soll kommen, holen den Petrus. Und die Männer haben sich aufgemacht und haben den Petrus gefunden und haben gesagt, Petrus, es ist etwas ganz, ganz Schlimmes passiert für uns als Gemeinde, als junge Gemeinde. Es ist etwas Schlimmes passiert. Es ist, Dorcas ist gestorben, wir brauchen die und bitte komm und hilf uns. Da ist in unserer Zeit der Ofen aus. Da würde mir sagen, ja, wir beten für dich. Beten, dass es gut weitergeht. Gebot beten, dass es den Angehörigen gut geht und so weiter und so fort. Darum die Frage an uns in unsere Zeit heute, wo stehen wir? Es ist nicht Gottes Schuld, wenn gewisse Sachen, Wunder und Heilige in unserer Zeit nicht passiert. Die Bibel sagt ganz klar, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Aber wir müssen wissen, dass wir in einer Wohlstandsverwahrlosung leben. Wir haben, es ist so gut gegangen, und ich habe das gestern in einer Geschichte von Israel gelesen, ich habe euch so einen Segen geschenkt, dass ihr mich vergessen habt. Das ist unser Zustand, in dem wir, jetzt gehen wir aber weiter in die Geschichte, das ist nur so ein Nebengedanke gewesen. Der Petrus hat sich sofort aufgemacht und ist in Joppe angekommen und ist direkt ins Obergemach, wo man Dorcas oder Tabitha aufgebahrt hat, reingekommen. Und jetzt ist etwas ganz Interessantes, dort hat er angetroffen. Er ist von überall bedrängt worden. Es ist gekühlt worden, gejammert worden, es ist geklagt worden. Es ist ein Totenklage, wie man es nicht schöner könnte machen. Und besonders haben sich hervortat die Witwen, die dort waren. Die Witwen, die Dorcas so vermisst haben, weil sie ihnen so viel Gutes da hat. Und der Petrus hat sich nicht anders zu helfen gewusst, indem er sie rausgetrieben hat, aus dem Raum, er hat Raum gebraucht, er ist weg. Sie haben nur gesagt, oh, Dorcas hat uns geflickt, sie hat uns genäht, sie hat uns geschneidert. Und das ist der ganze Raum ist mit so Gejammer erfüllt gewesen, dass der Petrus sagt, raus, geh raus. Und plötzlich ist der Raum leer gewesen und eine Todesstille ist da gewesen. Doch in dem Moment, wo der Petrus auf die Knie geht und fährt an zu beten, ist die Todesstille aus dem Raum gewichen. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg, hat das erst nach dann erlebt. Und er hat zu der Tabitha gesagt, wach auf. Ja, tut nicht so, ihr wisst, was passiert ist. Das ist Gottes Logik. Wie unlogisch leben wir? Dorcas steht auf. Nein, sie steht nicht auf, sie setzt sich auf. Und dann nimmt sie den Petrus bei der Hand, führt sie aus dem Todesraum, der von Leben erfüllt ist, bringt sie runter und ruft die Leute, kommt und seht, wie gnädig ist der Herr, sie lebt. Die Geschichte schließt mit einer geografisch-örtlichen Erweckung. Der letzte Vers heißt: Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn, und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war. Werde oder wird ein Vorkämpfer vom Glauben in deiner Gemeinde. Das ist kein Konkurrenzkampf. Aber jeder Gemeindeleiter, jeder freut sich, wenn jemand in die Schuhe steigt und anders ist, wo wagt zum Glauben. Werde ein Vorkämpfer des Glaubens in deiner Gemeinde. Werde ein Held des Glaubens in Jesus Christus. Werde ein Ersttäter in deinem Umfeld. Sei ein Held Gottes, wage deinen Glaubensdurchbruch, sei ein Glaubensförderer und kein Glaubenszersetzer. Sei ein Teil des neu erwachenden Reiches Gottes. An dieser Schwelle stehen wir. An dieser Stelle stehen wir, wenn wir aus Gottes Augen heraus schauen. Wenn wir nicht aus Gottes Augen schauen, dann sehen wir das grösste Desaster, das ist in der Menschheitsgeschichte, weil so viel Durcheinander, so viel schlechtliche Verwirrung, so viel politische Hintriegen, so viel, So viel Lug und Trug, so viel Zwang, wo auf Christen aber kommen. In Deutschland hat der Bundesnachrichtendienst jetzt angefangen, christliche Gemeinden zu beobachten. Seit etwa einem Monat werden zwei Gemeinden, gut christliche Gemeinden in Deutschland, vom Geheimdienst überwacht. Ich möchte euch das vorstellen. Eine Gemeinde, die ich persönlich kenne, wird überwacht, weil sie scheinbar ein Evangelium verkündigt, das politische Auswirkungen könnte haben. Also ich sage euch, Christenverfolgung steht vor der Tür. Darum, werdet wach, werdet wach. Bedenket all das, wo in der Welt euch da hindert, aufzubrechen. Oder was euch da hindert, Prozessordnungen von der Welt hinter euch zu lassen. Alles, was euch hindert, in den Gnadenbereich vorzustoßen, ist von der Finsternis angetrieben. Und alles um uns herum, wo will, dass wir nicht glauben, kommt nur von einer Quelle. Von der Quelle, die versaut ist, die vom Teufel kommt. Unsere Gedanken werden gefangen. Unsere Festplatten sind am Abend so voll, dass unser Gute-Nacht-Gebet erst das Abdankungsgebet ist und dass man nachher noch schlafen kann. Darum. Eigentlich, am liebsten müsste ich euch jetzt ihr einzeln umarmend sagen, wach auf, es ist die Zeit. Aber schaut mir mal in die Geschichte hinein und fragt uns, zu welcher Gruppe wir gehören, wohin wir wollen. Schauen wir zuerst mal auf Tabitha. Da heißt in Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle, die tat viele Werke und gab reichlich Almosen. Die Jüngerin, sie war nicht ein Mensch, also nicht nur menschenfreundlich oder sozialpolitisch barmherzig, sondern sie hat Jüngerschaft gelebt. Tabitha ist eine herzgute Frau gewesen, nach dem Herzen Gottes. Und Gott sucht so Menschen. Die Augen des Herrn durchwandern oder durchstreifen oder durchkämmen den ganzen Erdkreis, um denen mächtig beizustehen, die mit einfältigem Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Das ist so wichtig. Du, ganz persönlich, er schaut auf dich, er liebt dich. Er sieht das Potenzial. Lass dich nicht von Meinungen, was ein Christ ist, unterpassen, sondern wage die persönliche Konfrontation mit Jesus, mit seinem Geist und sagt, Herr, da bin ich, verändere mich, zeig du mir meine Bestimmung. Unerwartet und plötzlich aus heiterem Himmel passiert, was nicht passieren darf. Es begab sich aber, dass zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Sie wuschen sie und sie legten sie in ein Obergemach. Sie ist vor ihrer Zeit gegangen. Das ist ganz wichtig. Es gibt den Lauf, wo man den Zeitlauf erreicht hat, aber sie ist eindeutig vor ihrer Zeit gegangen. Aber wer will die Monstranz vom Tod schon hinterfragen? Das Kapitel der Tabitha hätte geschlossen werden sollen. Und sie wäre nicht in der Bibel vorgekommen, wenn das Kapitel geschlossen wäre. Einige von uns kennen die Gedanken, vielleicht auch sehr aktuell, es ist vorbei. Hör auf glauben. Das kennen einige von uns. Vielleicht bist du gerade jetzt in einer Situation, wo du denkst, es ist vorbei. Ein Tumor hat mich gepackt. Du hast die Arbeitsstelle verloren. Eine Investition, die du schon Gott versprochen hast, ist bach abgegangen. Ein Unfall. Es ist vorbei. Und die Logik dieser Welt will, dass wir in diesen Gedanken kleben bleiben. Will, dass wir nicht über den Gartenhagen ausgehen. Wir sind wie Flöhe in einer Büchse, wo man einen Deckel drauf gemacht hat und dann gumpen die Flöhe zwei, dreimal an den Deckel und merken, da ist zu. Und dann kann man nachher den Deckel abnehmen, die gumpen nie mehr höher als bis an den Deckelrand. Nie mehr. Weil sie gewöhnt haben, die oberste Grenze. Und darum ist es, ein Glaubensdurchbruch hat damit zu tun, dass man wieder von Zeit zu Zeit in sich geht und sagt, Herr, mehr. Ich will mehr, immer mehr von dir. Die Gedankengeister, ich kenne sie zu Genüge. Unser Dienst ist umkämpft. Es sind Ich kann nicht sagen, ich bin grundsätzlich immer ein fröhlicher Mensch. Ich gehe oft durch ganz tiefe Straßen und bin froh, dass ich eine Frau habe, die mich im letzten Moment wieder rauszwackt. Aber die Gedanken fassen mich, wenn ich sehe, das Elend von der Welt, fassen mich, wenn ich sehe, wieso könnt ihr nicht annehmen, dass Jesus sie liebt? Schicksal. Schicksal ist für uns als Christen nicht bindend. Es gibt Schick auf der Welt, aber Schicksal ist für uns nicht bindend, weil wir haben einen Herr, der das Schicksal durchbrochen und unverstanden ist. Also, ich glaube, ich habe da noch etwas vergessen. Ja. Die junge Gemeinde sagt, nein, wir lassen das nicht auf uns wirken, wir steigen aus dem Fässchen raus. Und darum schauen wir als nächstes auf die Glaubenshelden, die Stunde der Jünger. Das heißt, weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, zögere nicht, zu uns zu kommen. Sie hatten ein klares Nein gehabt zu den Zweifeln. Leute, ihr habt ein Maul bekommen. Denkt das Nein nicht. Sprechen Sie aus. Wenn man unter Not ist, wenn man gefangen ist und man schweigen muss, dann darf man innerlich proklamieren. Super. Aber ihr seid doch nicht gefangen. Ein Wort wird ausgesprochen. Wenn sogar der Schöpfer ausgesprochen hat, was er will, dann sollen wir das auch aussprechen. Wir sollen sagen, nein, Finsternis. Ja zu Gott. Ja zu Jesus. Aussprechen. Und Gott sprach und es wurde. Nicht aufstehen in Gedanken. Richtig aufstehen. Es gibt Leute, die sitzen und meinen, sie stehen und Profine im Denken denken, sie säckeln. Aber sie sitzen. Die Jünger haben sich aufgemacht und sind sofort gegangen. Und das ist eben auch wichtig. Sie sind gesandt worden, steht dort. Sie sind gesandt worden. Gesandt heisst nicht einfach, man hat sie geschickt. Du gehst mal schauen. So ein achtloses Mail. Schon weg. Oh, am Abend weißt du gar nicht, was du geschrieben hast. Nein, das ist ganz bewusst gewesen. Sie sind gegangen mit dem, dass sie den Petrus holen. Die haben gewusst, was sie wollen. Ja, wenn bist du das letzte Mal aufgestanden? Sofort aufgestanden. Hast sofort Ja gesagt. Sofort. Und nicht erst diskutiert. Da fehlt noch ein Satz. Der hat eigentlich vielleicht nur da. Glaube wird nicht geplant, sondern er geschieht im Moment. Das ist mir so bewusst worden. Glaube plant man nicht, sondern Glaube passiert in dem Moment. Und das ist ein ganz schöner Gedanke, den ich einfach festhalten will für mich. Sofort helfen. Nicht erst sagen, ja, wir beten zuerst oder wir beten als Gemeinde, sondern eingreifen. Wir haben das auch schon erlebt als Familie, dass jemand gesagt hat, nein, ich komme sofort. Und das tut so gut, dass man erst einen Termin muss abmachen muss, sofort. Das ist auch wichtig, dass wir unsere Agenda so strahlen, dass wir auch noch für eine sofort Zeit haben. Sofort. Am grünen Tisch ist noch keine Schlacht gewonnen worden. Nur theoretisch im Kopf. Also, gehen wir weiter. Schauen wir auf Glaubenszersetzer in der eigenen Reihe. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf ins Obergemacht und es traten Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Ist ja schön, wenn man noch weiß, wenn jemand gestorben ist, was er gemacht hat, gell? Die Witwe haben sie in dieser Zeit, das muss man ganz deutlich sagen, besonders schwer gehabt. Sie haben kein Sozialsystem wie wir. Es ist schwul vom Tempel etwas hergekommen, aber sie haben es wirklich schwer. Das müssen wir im Auge behalten. Aber kaum war der Petrus im Haus, ist er von diesen Witwen bedrängt worden. Die Witwen haben erst angefangen mit aufrichtiger Trauer und dann plötzlich ist die schmerzhafte Lust gekommen von den Emotionen, die sie gepackt hat. Und das muss man unterscheiden können, wo man nur noch brüllt und weiss nicht was alles. Und das Gedanke, Herr, wir sind jetzt ohne Hilfe. Die Einsamkeit, die man dann befiert, oder? Gott, wir sind der Tabitha beraubt worden. Warum? Es ist ein Abgesang auf die sozialen Nachteile von Ungerechtigkeit, die da plötzlich im Raum gestanden sind, die den ganzen Raum gefüllt haben. Wer wird uns in Zukunft unsere Unterhosen und Unterröcke und Kleider nähen? Ist eigentlich krass gesagt, oder? Darum gehen wir jetzt gerade weiter und schauen, wie der Petrus im Glauben widerstanden hat. Der Petrus hat sie aus dem Raum rausgetrieben. Und ganz wichtig da, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, bitte gehen jetzt raus, wir haben danach ein Gespräch, gehen jetzt bitte. Nein, das Wort, das da steht für rausgetrieben, heisst expallo. Er hat sie rausgeschmissen. Ex-boom. Oder wie man das kennt vom Schnäpsli, Ex, da macht man nicht, das macht man beim Wein, sondern zack und weg, Ex. Und genau so hat er es gemacht. Hopp und Ex hat er sie rausgehängt. Rausgetrieben, rausgetrieben, raus, raus, raus. Ich will euch da nicht mehr sehen. Und dann ist er abgekniet, heisst da, er kniete nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam, Leichnam, und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Rausschmeißen, genauso wie wir es machen. Wir müssen die falschen Sachen aus den Gedanken rausschmeißen, indem wir es aussprechen. Wenn etwas in uns drin ist, wenn Kinder viel gegessen haben, Schoki und Marshmallows und alles durcheinander und ein Käse hinterher und eine Melone und das wird zum Schicksal von dem Magen, was macht er? Er spricht es aus. Das muss raus. Und das, was in uns drin ist, muss raus. Wir nennen den Namen von dem Schlechten, die schlechten, bösen Gedanken. Wir sagen sie, Herr, ich habe schon böse Gedanken. Und dann sagen wir, raus. Und aus der Seelsorge kann ich euch sagen, aus den Gesprächen, dass jemand die schon gemacht hat, auch schon da habe ich jemandem geholfen. So. Wenn ihr etwas habt, was euch richtig belastet, sprecht es aus, dann hustet. Hustet es raus. Mal hustet es raus. Das hilft uns vom Verständnis her. Das ist nicht etwas, so macht man es. Sondern das ist mir auch aufgefallen, wo Jesus Dämonen austrieben hat. Die Leute haben gehustet. Die haben rausgegeben, was sie haben können. Und das ist etwas, wo einfach so als Gedanke. Ich will nicht sagen, der Schule hat Theologie studiert. Das ist so, sondern es ist einfach eine Hilfe, die mir gekommen ist, auch in der Seelsorge, wo ich den Leuten geholfen habe, auch bei Belastungen gesagt, hustet es raus. Und tatsächlich ist es wie, als ob das Negative durch unser Maul weggeht. Rausschmeissen. Trauergefühl, bitte versteht mich recht, gerade aus dieser Woche heraus weiss ich, das Trauergefühl muss man zulassen. Wir haben Recht, dass wir traurig sind. Wir dürfen trauern, wenn eine Frau stirbt oder der eigene Mann stirbt. Das ist ja ein Zerriss, da wird Eisfleisch auseinandergerissen. Das tut weh. Wir dürfen trauern. Aber wir haben auch einen Grund, wieder fröhlich zu werden. Und das kommt in dem Moment, wenn der liebe Freund, die liebe Freundin oder ein guter Mensch die Hand auf die Schulter sagt, komm, ich bin einfach da. Ich setze mich neben dich und ich höre, wenn du etwas hast. Und dann weiss, dass es am Schluss darum geht, den Menschen wieder zu erheben. Wieder das Wort erheben. Erhebet. Und das ist nicht präsent. Wenn jemand trauert, dann nehmt ihn. Aber ihr merkt sofort, wenn ihr runtergeht ins Gejammern. Und dann dürft ihr wirklich auch hinstehen und im Namen Jesus in Gedanken beten und helfen, aufzunehmen. So. Da ist auffallend, dass er es, das heisst, er ist auf Knie gegangen. Das habe ich immer wieder erlebt, wo Leute dann sagen, ja, das ist einfach so, du musst auf Knie gehen, das ist in Petrus auch so gewesen. Dann sage ich, nein, ein Kapitel vorne, der Aeneas, der hat getroffen auf der Straße und der ist seit 8 Jahren gelähmt, ist still gelegen. Der Petrus ist nicht auf Knie gegangen und hat mit ihm gebetet oder hat gebetet. Sondern ist reingestanden und gesagt, Aeneas, nimm dein Nest und geh heim, steh auf. Also, Das mit dem Vergnügen, das sind so Sachen, wo wir fragen, warum hat das der Petrus da gemacht? Und wenn ihr das versteht, was vorne in dem Raum drin war, die Todesgedanken, das Selbstmitleid und das Geheule, das Gejammer, das Gezocke, um noch einen besseren Leidensgruß in den Himmel zu schicken, dann hat der Petrus hat seine Gedanken müssen sammeln. Könnt ihr das verstehen? Das ist wie wenn ihr aus einem Festzelt rauslauft. Da ist und der Petrus hat das innere Gleichgewicht. Er hat gemerkt, das bedroht mich, die Macht. Die Todessehnsucht oder die Proklamation, der Tod, der Tod, der Tod. Und dann ist er auf die Knie gegangen. Er sagt, Jesus, du hast den Tod überwunden. Füll mein Herz in der Kraft. Lass mich. Und das kann schon ein paar Minuten, vielleicht auch 20 Minuten gegangen sein. Wir müssen nicht in einem Zeitraster dann aufstehen und sagen, so, beim anderen geht es 3 Minuten, dann muss ich auch 3 Minuten. Nein. In dem Moment, wo ich merke, dass Kraft da ist, viele Leute zäckeln immer los, einfach in einem Auftragsbewusstsein, ohne dass sie erst beim Herr gewesen sind. Das funktioniert nicht. Darum, es geht, solange es geht. Und dann ist der Petrus an einen Punkt gekommen, wo der Geist Gottes ihn, und das wissen die haben die Gefühle schon gehabt, ich weiß, dass jeder Christ, der mit Jesus unterwegs ist, hat das schon mal gehabt. Und dann ist er aufgestanden, und sagt zu Tabitha, wach auf. Ich muss schauen, ob ich da schon Bilder oder irgendetwas habe. Wo bin ich denn? Ah nein, genau. Er sagt, wach auf. Und dann, ich muss mir vorstellen, Tabitha, das war so eine feine Frau gewesen. Die hat genau gewusst, und das steht extra so in der Bibel, dass wenn ein Mann im Zimmer ist, ist es einer Frau nicht gestattet, im Bett zu liegen. Das ist einfach so gewesen. Und es sollte eigentlich heute auch noch so sein. Und dann, wenn es nicht der eigene Mann ist, muss ich nicht mehr hocken. Aber dann hat sie sich sofort im Bett aufgerichtet. Dann müsst ihr euch das vorstellen. Die Tabitha, die hat genau gewusst, was sich gehört. Sie ist auf und hat sich an der Bettkante gesetzt. Und der Petrus hat sie in der Hand genommen, genau wie es richtig ist, und hat sie dann aufgerichtet. Das ist eine wunderbare Szene. Auch so viel Verborgenes drin, wo man muss sagen, hey, boah, der Respekt. Sie hätte können sagen, ich bin jetzt gerade tot gewesen. Kannst du dich noch ein bisschen neben mich legen, ich brauche noch ein bisschen Wärme. Nein! Aufgerichtet, also aufgesetzt und aufgestanden, aufgerichtet worden. Ich habe mir für den Moment, wo das passiert ist, nur vorstellen, dass in der unsichtbaren Welt ein riesiger Ruck durch die Finsternis und durch den Himmel gegangen ist. Ein Ruck, da hat es richtig gruselig, wird so geklopft und tätscht, weil das Wort Gottes durchgebrochen ist, seine Wirksamkeit in unsere Gegenwart, unsere Dreidimensionalität. Ich habe das vielleicht auch schon gesagt, ich sehe mich als Amöbe, oft als Amöbe vor Gott. Ein Amöbe ist ein Zehntel Millimeter groß, also von einem Millimeter und Zehntel Teil. Und ich weiss nicht mehr, wenn ich dann auf ein Sandkorn steige, bis ich da oben bin, ist eigentlich schon meine halbe Lebenszeit um. Versteht ihr das? Und jetzt sind wir Menschen über den Amöben und wir leben 60 Jahre, 70 Jahre und dann Amöbe an einem Tag einmal durch, oder? Die kommt von Geburt bis Geschlechtsreife durch, bis ins hohe Alter, das ist sie. Sie verwacht vielleicht am 9 Uhr und am Nachmittag um 3 Uhr ist für sie das ganze Leben fertig. Also ein Futz. Und so sind wir. In unserer Dreidimensionalität, wir haben doch die Herrlichkeit Gottes nicht verstanden. Wir sehen doch gar nicht, was Fondue ist im Himmel. Wie die Amöbe weiss nicht, was es Fondue ist. Sie weiss auch nicht, was ein Flugzeug ist. Sie hat die Herrlichkeit, die wir Menschen davon erleben, kann sie gar nicht fassen. Und genau so weiss ich, ist mein Platz vor Gott, wo dem Allmächtigen, dem Allschöpfer alles gegeben ist, wo ein Universum hat, wo wir berechnet haben, 600 Millionen Lichtjahre. 600 Millionen Lehrer sind mir so. Und dann passiert etwas in unserer kleinen Welt. Ein Lobpreis Gottes, der den Himmel geht. Halleluja. Ich staune. Ja, das ist, wo sind wir denn da? Ich muss mal ein bisschen weiter schauen, da, wo wir denn da sind. Petrus, ja genau, da. Nochmal der Satz, Glaube bleibt nie bei sich, sondern Glaube drängt in Raum und Zeit zur Ehre Gottes. Und Und jetzt, ganz interessant, das Durchbruchswunder. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus lange Zeit in Joppe blieb und bei Simon, der ein Gerber war. Das ist das Durchbruchswunder, das ich mir wünsche für alle Gemeinden in der Schweiz, dass an einem Ort ein Durchbruchswunder passiert, so eine Erstlingsfrucht, wissen ihr? Eine Erstlingsfrucht ist das, wo man nimmt, wo man ganz besonders bewacht. Es ist die erste Frucht, die gekommen ist. Und in dem Glauben von der ersten, wo man wieder pflanzt, gibt es wieder Erstlingsfrüchte und die werden die ganze Gemeinde erreichen und es wird eine neue Kraft aufbrechen, denn es steht, Paulus sagt, ich bin gekommen, das Evangelium verkündigen, wo nicht in Wort allein ist, sondern in Kraft. Und ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Und dann sagt, in der Apostelgeschichte heißt, er wird euch mit der Kraft des Himmels erfüllen. Oder steht es, die Kraft aus der Höhe wird euch erreichen. Und die Kraft und die Kraft und die Kraft. Und Gebet von Paulus im Epheserbrief, 1. Kapitel und 3. Kapitel, die gehen immer um die Kraft. Erfüll uns mit der Kraft, weil er gewusst hat, wie man alles kann haben. Jegliche theologische Wissen und Weisheit und noch. Aber ohne Kraft ist die Wirksamkeit nicht da. Wir sind in einer Zeit als Gemeinde, nicht nur in der Schweiz, sondern an vielen Orten, wo wir der Wohlstand hat uns die Kraft genommen, weil wir haben alles können leisten. Wir haben zum Arzt gehen, wir haben können und gewisse Schicksale haben wir einfach als Schicksal abgetan, die sind halt dann gestorben, ist ein Unfall, was soll das? Aber jetzt, wo wir merken, dass das, was uns der Wohlstand braucht, auch jetzt unsere Kinder frisst, dass in Deutschland sogar von christlichen Familien Kinder können weggenommen werden, weil sie religiös zu eng laufen, weil sie daheim nicht lernen, dass Gender nicht normal ist. Dass sie daheim lernen, dass Gott nicht mehrere Geschlechter hat. Dass sie lernen, das sagt der Staat, jetzt ist fertig, ihr könnt eure Kinder wie Islam indoktrinieren, darum nehmen wir eure Kinder weg. Das ist schon ein paar Mal passiert im letzten Jahr in Deutschland. Christliche Familien mit 6 Kindern, die kein Kind mehr haben, weil alle Kinder sind weggerissen worden. Darum, wacht auf und kommt in Kraft, dass wir wieder in die Kraft kommen, dem Staat ein Dorn im Fleisch zu sein. Ich glaube und ich sehne mich und ich liebe Jesus und ich weiß und ich sage, Herr, gib irgendetwas und ich mach's. Und wir haben schon Wunder erlebt, wirklich Wunder erlebt. Aber es ist oft so, dass das Umfeld muss auch im Glauben erfasst sein. Dass wir mal einen Durchbruch haben. Und an dem Durchbruch, auf den sehne ich mich. An den sehne ich mich. Und so will Jesus bei dir, ganz persönlich und in deiner Gemeinde, da vor Ort, bei den Menschenfischern, dass es ein Durchbruchswunder gibt. Bedenke, alles, ja wirklich alles in dieser Welt, will dich daran hindern, Prozessordnungen von dieser Welt hinter dir zu lassen. Weil es so gemütlich ist, in dieser Welt einfach mitzuschwimmen. Es will verhindern, dass du in den aktiven Gnadenbereich kommst und nicht nur als begnadeter Christ lebst. Das ist dem Teufel noch fast egal. Wenn du gerettet bist, hat er sowieso kein Brot mehr. Aber dann, dass du wirksam wirst, das macht ihn dann verrückt. Und darum gibt er dir alles. Vom Fernsehen bis zum Computerspiel, bis hin zu der Zeitung, zu der Illustrierten, bis hin zu dem, was dir halt wichtig ist, war Jesus von der Nummer 1 wegdrängt in deinem Leben, das gibt er dir und du sollst dem jetzt entgegentreten und einen Durchbruch wagen. Wach auf, werd ein Vorkämpfer für die Gemeinde, ein Held vom Glauben. Held, das sind die Glaubenshelden, im Hebräerbrief beschrieben, Kapitel 11. Wag den Glaubensdurchbruch, sei ein Glaubensförderer und kein Glaubenszersetzer. Wach auf, Tabitha. An dem, bis ich das Bild zusammenbasteln kann, ist es eine Zeit gegangen, aber mir gefällt das so gut. Jetzt das andere Schwarz und Sie, wo plötzlich im Leben, über dem Leben steht, das ist so wunderbar. Und einfach auch zu wissen, für dich ganz persönlich, der Herr hat Ausschau nach dir. Die Augen des Herrn durchstreifen, durchwandern, durchstöbern, durchwurzeln die ganze, den ganzen Erdkreis, um denen mächtig bei, um dir mächtig beizustehen, wenn du mit einfältigem Herz, das heißt Einfalten, nicht wie ein Buch, 100 Falten, sondern Einfalten, auf Gott ausgerichtet bist. Wag den Glaubensdurchbruch. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für die Menschenfischer. Ich bin wirklich, die ganze Woche hat mich schon das einfach bewegt, dass das Leben, das auch da in der Gemeinde ist und auch die Herausforderungen, die sie haben, oder auch das Erlebnis von dem Kind, das zu da gekommen ist, auf dem Tag, das ist, ich hasse den Teufel und ich hasse den Tod und ich will, dass wir Lebensarbeiter werden, dass wir, darum, Vater im Himmel, nimm uns all unsere Schuld. Das machst du, ich weiß, dass du hast uns freigesetzt, aber irgendwie sind wir in einer Blase oder in einem Nebel drin, wie das Thomas am Anfang gesagt hat, in einem Nebel. Raus aus dem Nebel, Durchbruch in die Atmosphäre von deinem Heiligen Geist zur neuen Wirksamkeit. Sind gesegnet, Menschenfischer, im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Er wird es tun. Amen.